Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.
Ja, das ist die Ausgabe vom 16. September 2025. Damit freue ich mich, Markus Somm. Ja, Abo, Abo, Abo. Immer ist Zeit, um ein Abo zu lösen auf nebelspalter.ch. Ihr habt nicht nur das ganze Angebot von Nebelspalter, sondern eben auch Bern einfach. Und Bern einfach tönt so. Am besten unterstützen den wichtigsten Polit-Podcast vom ganzen Land. Gut. Gehen wir gerade rein in Medias Res. Der Hans-Jörg Seiler, das ist ein ehemaliger Bundesrichter, SVP, hat sich zum Ständemehr vernehmen. Sehr interessante Ausführungen. Dominik, um was geht's?
Ja, sogar Bundesgerichtspräsident, ein seriöser Jurist. Und er schreibt, warum, dass man das obligatorische Referendum, also eine Abstimmung mit Ständemehr, müsse machen bei den Rahmenverträgen. Es ist für ihn klar, es bedeutet eine Machtverschiebung an die EU. Die Schweiz müsse EU-Regeln übernehmen und ein Schiedsgericht werde sozusagen installiert, wo im Streitfall entscheiden tut, wo das tut EU-EuGH-Recht und EU-Recht anwenden. Das sind sogenannte supranationale Elemente. Also er meint, schon bereits darum müsse man eigentlich das obligatorische Ständemehr machen. Er sagt dann zusätzlich auch ein freiwilliges Referendum, sogenanntes sui generis Referendum, sei möglich. Es gibt auf der anderen Seite Leute, die sagen, das sei ausgeschlossen oder so. Und zwar, weil man es bei vergleichbaren Abstimmungen angeordnet hat. Und er hat eigentlich auch einen Vorschlag zur Güte, den ich finde, müssen sich auch die Befürworter überlegen, oder? Weil er sagt, die Ausweitung von der Personenfreizügigkeit, das haben wir bei Bern einfach auch schon besprochen, die widerspricht eigentlich ja dem einen Absatz der Masseneinwanderungsinitiative, die sagt, man darf keinen Vertrag abschliessen, der die Zuwanderung ausweitet. Und er sagt, ehrlicherweise müssen wir in diesem Bundesbeschluss also eine Änderung von diesem Verfassungsabsatz reintun. Und dann ist es eigentlich klar, weil es eine Änderung von der Verfassung ist, gilt ein obligatorisches Referendum mit Ständemehr. Das wäre so ein bisschen die ordentliche Vorgehensweise. Und es ist ganz bieder, wie das daherkommt. Ich habe auf nebelspalter.ch eine Zusammenfassung gemacht. Ich habe auch das Original verlinkt und so. Ganz ruhig und sachte, wie er da argumentiert. Und vor allem, wie er so zwischen den Zielen, natürlich nicht explizit, das Gutachten vom Bundesamt für Justiz in der Luft zerfetzt. Das ist ziemlich grosses Kino. Das hat mir noch Freude gemacht beim Lesen.
Gut, jetzt müssen wir aber mal abgesehen vom Juristischen. Oder? Ich meine, juristisch gibt es ja sehr viele wichtige Leute, die sagen eben, das Ständemehr muss eigentlich sein, aber wir wissen, wie es läuft, das wird politisch entschieden im Bundeshaus. Und das ist an sich normalerweise auch richtig. Aber so wie es jetzt aussieht, meine Einschätzung ist, Ständerat wird das wahrscheinlich Ständemehr verlangen, habe ich das Gefühl, das wird durchkommen im Ständerat, aber im Nationalrat ist es doch chancenlos. Und da ist doch auch die ganze Euro-Turbo-Fraktion sehr viel stärker. Und wenn das eben nicht durchkommt im Nationalrat, das ist ja wichtig, dann ist Ständemehr weg. Dominik, wie schätzt du ein zurzeit?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage natürlich. Wenn man mit Leuten redet in der Wandelhalle, dann hört man vor allem, dass man sich bedeckt hält. Vor allem bei der FDP und in der Mitte. Man sagt, ja, das ist eine Frage, die wir jetzt nicht mehr beantworten. Das kommt dann irgendwann ins Parlament und dann schauen wir das dann genau an und so. Man will sich nicht festlegen. Macht mich auch sehr skeptisch, gebe ich offen zu. Gleichzeitig gibt es schon, gerade in der FDP, einige Leute, die sagen, ja, fürs Ständemehr sein, das könnte ja dann die Position sein von der FDP. Wir sind für ein obligatorisches Referendum mit Ständemehr. Dafür sind wir auch für die Verträge. Das Argument, warum es wird, ist auch richtig, dass man sagt, also, hey, die Befürworter, wenn ihr die Verträge wirklich so gut findet, dann müsst ihr eigentlich auch fürs Ständemehr sein. Bei der Mitte hört man auch als sehr verschiedenes, oder? Dort gibt es die EU-Turbo-Fraktion. Die Mitte ist nämlich interessanterweise ähnlich gespalten wie die FDP. Sie tut es einfach schön unter dem Deckel behalten und viele von unseren Journalistenkollegen und zugegebenermassen mir auch, weil die FDP jetzt dann bald eine Delegiertenversammlung hat. Reden wir natürlich jetzt über die FDP. Aber die Mitte hat einfach keine Delegiertenversammlung und tut irgendwann dann mal entscheiden. Und die müssen dann auch noch sich auf eine Position einigen. Ich glaube wirklich, es ist noch nicht gelaufen im Nationalrat. Und ich finde auch, man muss ein bisschen den Druck erhöhen. Ich meine, die Argumente, die jetzt da Hans-Jörg Seiler bringt, die kann man nicht einfach so wegwischen, nur weil seine Partei die SVP ist. Sondern man müsste sich mit diesen Argumenten eigentlich eben befassen.
Absolut. Aber es ist natürlich schon interessant, dass die Mitte eben, man kann auch sagen, den Fehler nicht gemacht hat, dass sie so früh die Parolen beschliessen wollen. Der Freisinn ist ja da relativ ehrlich, kann man gut sagen, ja. Und es ist sicher auch wichtig gewesen, um die Klärung schnell herbeizuführen, aber letztlich tut die Mitte einfach warten. Und mein Eindruck ist auch, in der Mitte sind Skeptiker sowieso auch für den ganzen Rahmenvertrag viel, viel mehrheitlich vertreten, als man sich das für vorstellen würde. Aber wie gesagt, mich dunkelt einfach, die Verwaltung will ums Verrecken die Rahmenverträge. Und es wird alles gemacht, damit das durchkommt. Und die Parlamentarier sind einfach unter Einfluss der Verwaltung. Das ist klar. Weil, da muss man sich auch ein bisschen vorstellen, die Beamten können natürlich den Parlamentariern immer auch Gutes geben oder eben auch nicht geben. Ein gutes Verhältnis zu den Beamten hat jeder Parlamentarier gern. Das ist halt auch ein Problem. Und von dem her bin ich nicht so optimistisch.
Vielleicht noch ein letzter Punkt zu der Taktik. Oder? Die FDP ist wirklich ehrlicher. Macht sie jetzt eine Delegiertenversammlung und tut dann Vernehmlassungsantwort einschicken? Bei der Mitte ist es nämlich dann umgekehrt. Die schicken irgendeine Vernehmlassung ein, die vermutlich in der Fraktion ein diskutiert worden ist. Oder? Und dann geht man dann an die Delegiertenversammlung und sagt, liebe Mitte-Delegierte, wir haben uns jetzt halt schon eingeschossen, zum Beispiel für ein Jahr. Und darum müssen wir jetzt halt Ja sagen und gefälligst, ihr dürft jetzt das noch abnicken. Das ist eben eigentlich ein undemokratisches Vorgehen, das die Mitte macht. Und ich bin dann sehr gespannt, wie die Vernehmlassung aussieht. Beim Ständemir mehr generell interessiert mich auch noch, wie Kantone das anschauen. Oder? Ich weiss von vielen Kantonen, die sich darum zieren. Und das finde ich dann absurd. Also wenn dann Kantone nicht bereit sind, öffentlich zu sagen, wir wollen das Ständemir, weil, auch da wieder der Hans-Jörg Seiler, klar sagt, also ähnlich wie ein Paul Reichli oder andere Juristen, der Andreas Glaser zum Beispiel, ja, also die Souveränität der Kantone ist schon betroffen durch diese Verträge. Und darum, ich meine, ist es klar, wenn man dann sagt, es braucht kein Ständemir, das ist dann alles leicht absurd und es schmeckt eben alles, wie du gesagt hast, ein bisschen nach House of Cards. Man tut alles taktisch so ausklügeln, dass die Hürde für die Verträge möglichst tief ist und dass man es möglichst das Volk übertölpeln kann, zum Ja sagen. Und das finde ich ein Verstoß gegen die Kultur in diesem Land und auch riskant für die Glaubwürdigkeit vom Bundesrat, für die Glaubwürdigkeit von der Verwaltung, für die Glaubwürdigkeit von der Wirtschaftsverbände, die da mitmachen, weil man am anderen Tag muss man ja dann auch wieder können miteinander kutschieren.
Genau, aber der Bundesverwaltung ist das meiner Meinung nach relativ gleich, dass du dich nicht so wahnsinnig kümmern. Vielleicht noch ein anderer Punkt zu den Kantonen. Ich meine, gerade die kleinen Kantone, also das ist ja eigentlich ein No-Brainer, dass man kann dafür sein, dass Ständemir keine Rolle spielt. Also ich meine, schon nur auch als Präzedenzfall. Also ich meine, Deckel, da wäre ich als Kanton, und zwar als kleiner Kanton, unglaublich sensibel. Aber auch da hat man natürlich alles gemacht, dass die kleinen Kantone so die Ressourcen gar nicht haben, um die Vernehmlassung mitzumachen und so weiter. Und dann heisst es plötzlich, ja, eben das Konkordat von der Kantonsregierungen ist sowieso dafür und so weiter. Und alle sind dafür. Es ist ein übles Spiel, das da läuft. Gut, gehen wir zu einem nicht übles Spiel, nämlich Tech Talk. Das ist ein neues Format, ein sehr gutes Format vom Swissman, von einem der wichtigsten Industrieverbände der Schweiz. Hört gut zu, hört jetzt auf die Botschaft.
Die Schweizer Tech-Unternehmen brauchen ihre Hilfe. Nach dem US-Strafzollhammer sind Arbeitsplätze und Firmen gefährdet. Im neuesten Tech Talk erzählt der Swissman-Direktor Stefan Bruckbacher, wie Tech-Unternehmen die Situation meistern und weshalb Tech-Firmen sie um ihre Unterschrift für die Swissman-Petition bitten. Die fordern vom Bundesrat schnelle und vor allem liberale Massnahmen. Tech Talk von Swissman auf YouTube und Spotify.
Ja, du hast es schon angedeutet, es ist jetzt Session. Wir haben natürlich noch eigene Geschäfte, die interessant sind. Zum Beispiel eine Initiative von der Mitte zu der Abschaffung von der sogenannten Heiratsstrafe. Dominik, was gibt es da zu sagen?
Ja, die Initiative, die hat es schwer im Nationalrat. Es gibt natürlich die für die Individualbesteuerung sind, die man gerade durchgepeitscht hat. Das ist einfach so ein House of Cards. Statt dass man beide Sachen gleichzeitig gebracht hat und gesagt hat, was ist echt die bessere Lösung vom Heiratsstrafe abschaffen, hat man das eine durchgepeitscht und jetzt kommt man und sagt, Hilfe, wenn die Initiative angenommen wird von der Mitte, dann hat man in der Verfassung etwas, wo dem soeben beschlossenen Gesetz widerspricht. Und das will man nicht, oder? Und das ist eins der Argumente, die ich gehört habe in der Debatte, finde ich eigentlich schade. Und darum muss man eigentlich unbedingt den Volksentscheid erzwingen. Darum noch mein Hinweis, man sollte das Referendum gegen die Individualbesteuerung unterzeichnen. Ich unten dran verlinken, wie man dort hinkommt.
Gut, dann ist weiter noch ganz etwas Wichtiges, die sogenannte Bankenregulierung. Da geht es vor allem um die UBS. Wie viel Eigenkapital muss sie vorweisen? Da hat auch der Ständerat sich jetzt vernehmen lassen. aus meiner Sicht vollkommen falsch. Dominik, was geht's?
Ja, wie im Nationalrat letzte Woche haben die Ständeräte auch eine Motion beraten von ihrer Wirtschaftskommission, die noch ein bisschen wirtschaftlich denkt, die eigentlich sagt, man sollte eine Gesamtsicht machen und nicht irgendwie mit Verordnungen bereits irgendetwas beschliessen, sondern wirklich genau überlegen, was ist eigentlich gut fürs Land. Und nicht einfach reinschiessen. Karin Keller-Sutter ist da sehr dagegen, nimmt das auch ein bisschen persönlich, die ganze Geschichte. Im Ständerat ist die Emotion abgelehnt worden, wie auch im Nationalrat. Karin Keller-Sutter hat dann interessanterweise noch gesagt, ja, wir müssen dann, wenn dann die Bankregulierung kommt, eine Regulierungsfolgenabschätzung. Und sie hat sogar gesagt, wo sie in Auftrag gibt, bei einem linken Büro. Und das ist insofern absurd, weil es die Regulierungsfolgenabschätzung schon gibt, nämlich von einem sehr seriösen Büro, wo sagt, dass so Sachen wie Bankenregulierung in dem Sinn, wie es der Bundesrat vorhat, schwere Wettbewerbsnachteile bedeutet. Aber offenbar passt der Karin Keller-Sutter die Regulierungsfolgenabschätzung nicht und darum braucht sie eine neue. Und es geht schon, es geht jetzt einfach in diesem Thema wirklich in eine falsche Richtung und ich finde, da muss eigentlich der Bundesrat müsste eigentlich da eine Änderung erzwingen, wenn sie nicht aus dem Finanzdepartement kommt.
Absolut, und da sind wir ja absolut glaubwürdig. Also wir haben Karin Keller-Sutter durch alle Böden durch verteidigt in den meisten Fragen, aber bei der UBS liegt sie falsch. Sie liegt falsch. Es ist ein enormes Risiko, wo wir da eingehen, dass die UBS nachher am Schluss geht oder sogar übernommen wird. Und Heimatsterne Karin Keller-Sutter, wollen Sie als die nachher da stehen, wo der Finanzplatz Schweiz aufhebt? Wollen Sie als das in die Geschichte eingehen? Entweder als Geschichte gehen wegen dem Telefonat von Trump oder weil er die UBS, wie sie die UBS kaputt gemacht haben. Nein, also das ist wirklich falsch und es wäre so gut gewesen, man hätte jetzt die Motion angenommen, um Zeit zu gewinnen und einfach einmal auch den furchtbaren Druck, der nämlich aus der FINMA rauskommt, führt jetzt von einem Deutschen, ganz wichtig, die Deutschen, die ihren eigenen Finanzplatz vollkommen zerstört haben, mit Überregulierung, mit ihrem birnreichen Antikapitalismus. Jetzt haben wir einen Direktor aus Deutschland, der genau offensichtlich das gleiche Ziel verfolgt, wie in Deutschland schon erfüllt worden ist. Nein, das ist ein Missstand, das darf nicht sein. Wir wollen die UBS, wir wollen, dass die UBS wettbewerbsfähig ist. Wir brauchen den Finanzplatz, wir brauchen dafür unsere jungen Leute, noch gute grosse internationale Firmen. Heimatsterne, was ist eigentlich los? Und da muss ich schon sagen, Ständerat, oder? Hat man das Gefühl, das sind doch noch die vernünftigen Leute. Heimat, Sterne, dass das im Ständerat nicht angenommen wird, so eine Motion, ist ja auch eine Schande. Und ich muss ehrlich sagen, sind wir einfach so degeneriert, haben wir einfach das Gefühl, das Geld regnet vom Himmel runter. Und wir können machen, was wir wollen mit unserer Wirtschaft. Das spielt gar keine Rolle mehr. Wir sind wirklich langsam wie die Deutschen, die ihre ganze Industrie in die Luft sprengen. Wir wollen es offensichtlich jetzt auch machen. Nein. Karin Keller-Sutter, bitte, 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 bitte haben Sie ein Einsehen. Das ist nicht gut. In welche Richtung, dass das geht? Gut, kommen wir zu einem anderen Thema, wo auch wichtig ist. Bern einfach live in Winterthur. Dominik, wenn und wo?
Am 29. September in Winterthur im Haus zur Geduld mit Martin Hübscher, ein Anlass Brüssel, einfach Informationsanlass zu den Rahmenverträgen. Ich tue unten verlinken, wie man sich anmelden kann. Kommt hin, wird ein spannender Abend, ein toller Abend, auch Platz für eure Fragen und Bemerkungen nehmen wir gerne auf. Das sind immer tolle Abende, die wir diskutiert haben auch miteinander. Wie müssen wir mit diesen Verträgen am besten umgehen?
Gut, und jetzt gehen wir nochmal zurück ins Parlament. Beat Jans, unser Justizminister, einer von unseren Lieblingsbundesräte seit 1848, wieder so unglaublich kompetent ist. Der hat gestern wirklich einen beeindruckenden Auftritt gehabt. Dominik.
Ja, George Orwell war präsent im Nationalratssaal bei der Fragestunde. Er hat dort auf Fragen Antwort geben. Weißt du, zu dieser Geschichte im Fedpol, dass man im Ripoll, in dem Fahndungssystem, die Hautfarbe rausgenommen hat. Und stell dir vor, er hat es geschafft, der doppelte Orwellsche Salto, wo dann eben heisst, es wird eigentlich nur sicher, wenn man das rausnimmt. Oder? Das ist das Tolle jetzt. Unter dem Beat Jans wird alles sicher, weil es immer woker wird.
Es ist schon, muss ich sagen, er glaubt das selber. Also, er ist ja genug intelligent. Also, das kann ja gar nicht sein. Ich würde vorschlagen, wir haben es schon mal gesagt, ich finde das Geschlecht sollte man raus tun. Ich finde es nämlich auch recht diskriminierend, dass so häufig Männer es wird immer nach Männern gefahndet. Auch das finde ich totale Zumutung. Ich würde, dass das weg ist. Und dann würde Beat Jans auch auftreten und sagen, ja, so kann man viel besser fahren. Umso weniger Kriterien, umso besser. Ich meine, hey, also bisschen gut. Also ist ja Wahnsinn.
Also die FDP hat noch eine Petition gemacht dagegen. Also wenn wir schon noch erwähnen, blinde Fahndung nicht mit uns, können wir nur empfehlen, sie haben bereits jetzt 2'500 Leute unterzeichnet. Und ich tue es unten verlinken. Wer auch das Gefühl hat, da läuft etwas schräg, der kann da mitmachen. Und wir müssen noch erwähnen, wir haben sich den Beat Jans aus Anlass von dem Auftritt gestern zum Löli des Tages müssen erklären. Es ist nicht anders gegangen, weißt du, also ehrlich.
Also gut, zuhören, FDP-Petition unbedingt unterschreiben. Unbedingt unterschreiben, eine sehr gute Petition von der FDP. Blinde Fahndung, weil ab und zu findet ja ein blindes Huhn auch ein Eichle. Somit sind wir nämlich jetzt bei den Hühnern. Chlorhühner haben auch Konjunktur in der Schweiz. Ganz, ganz interessanter Artikel war der NZZ am Sonntag. Chlorhühner. Es könnte sein, dass die Chlorhühner als Konzession angeschaut werden gegenüber Amerika. Dominik, um was geht's?
Ja, gemäss NZZ am Sonntag sei das ein Teil vom Vorschlag, wo man mich jetzt gegenüber dem Herrn Trump, dass eben Chlorhühner zugelassen werden für den Schweizer Markt. Und die sind also, es ist so geschrieben, wie wenn die bereits in Amerika irgendwie auf den Weg machen, die unsere Migro, Coop und weiss nicht was, Filialen, und wir nachher dann nichts mehr anders können essen, du und ich, als, und überhaupt alle als Chlorhühner. Und das ist ganz schlimm. Oder was komplett fehlt in diesem Artikel, ist die Frage, ja, was ist denn eigentlich wirklich so wahnsinnig schlimm an Chlorhühnern?
Ja, und da muss ich jetzt ehrlich sagen, wir haben ja vorher ein bisschen geschumpfen über die Deutschen. Aber, also selbst in Deutschland gelten Chlorhühner als unproblematisch. Ich zitiere, und zwar ist das der Lupo Eller-Bröck vom Bundesinstitut für Risikobewertung, BFR. Und der sagt, also zuerst würde ich mal sagen, ich habe ja keine Ahnung wegen diesen Chlorhühnern. Das Chlor wird eingesetzt, um Hühner, wenn man es geschlachtet hat, zu desinfizieren und keimfrei zu machen. Tönt nicht so schlecht. Tönt nicht so schlecht, muss ich sagen. Oder wer hätte denn gern Keim? Wer hätte denn das gern? Wer würde gern krank werden? Gut, in der Zeit also der Lupo Eller-Bröck vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Das Chlorhühnchen ist nach unserer Auffassung nicht gesundheitsschädlich für den Verbraucher. Wir bewerten das genauso, jetzt kommt's, wie die Europäische Lebenssicherheitsbehörde EFSA. Jetzt Kopf, Deckel. Wenn sogar die EU kein Problem hat mit dem Chlorhühnchen, hey, dann sind die Chlorhühner, das sind Delikatessen. Das sind Delikatessen, wir wollen die aus Amerika. Also es ist schon absurd, was die Leute, ich habe gestern auch mit Roger Schawinski über das gestritten, er hat auch da die Chlorhühner als unglaublich bedenklich angeschaut. Aber es ist ja absurd.
Und Sünder, Markus, sie sind
Sünder. Sie sind Sünder, aber das Schlimmste am Ganzen ist ja, niemand zwingt uns, die Chlorhühner zu kaufen. Deshalb ist das einmal, wie du richtig gesagt hast, eine schlaue Konzession, Dominik, oder?
Genau, weil ich meine, am Schluss, wenn wirklich alle das so schlimm finden, dann kauft die Hühnli nichts, niemand, und es passiert auf dem Hühnermarkt nichts. Aber ich muss schon betonen, ich meine, es ist bekannt, das Salmonellenrisiko bei Hühnern ist gross, ist wirklich gross. Darum müssen wir ja auch immer schauen, wenn wir rohes Hühnli-Fleisch bearbeiten, nachher alles waschen und weiss nicht was, oder? Und Chlorhühner sind von dem her einfach viel weniger bedenklich, aber wer nicht will, die essen, und der muss sie nicht kaufen. Darum ist es cleveres Zugeständnis. Bravo, Guy Parmelin, oder? Und wer jetzt da auf Durchdrehen macht, oder, der hat sich einfach offenbar mit der Materie, mit dem Huhn zu wenig beschäftigt.
Oder eben, ich meine, ist klar, natürlich die Hühnerfarmen haben in der Schweiz, die haben natürlich Freude, dass Chlorhühnli nicht reinkommen. Da muss man halt auch immer sehen, das ist halt Protektionismus, aber man kann es auch übertreiben und ich hätte so gerne ein Chlorhuhn. Wirklich, ich hätte jetzt, also ich komme richtig Appetit über, ich möchte jetzt ein Chlorhuhn. Jetzt, sofort. Gut, gehen wir noch zu einem letzten Thema. Unser Lieblingsministerpräsident von Europa, das ist der Pedro Sanchez, ein Sozialist. Und der hat ganz, ganz dezidierte Meinungen zu Israel, Dominik.
Ja, er findet, das ist ein Genozid, der dort abläuft im Gazastreifen. Er tut sich auch aufschwingen zum Beurteiler in völkerrechtlichen Angelegenheiten. Er hat, ehrlich gesagt nicht geschaut, vielleicht hat er ja Jus studiert. Aber wenn er Jus studiert hätte, dann wüsste er ja, dass Völkerrecht nicht ganz so einfach ist. Und ob jetzt das wirklich wie genau ist. Das ist noch komplizierter, als ob es ein Genozid ist. Es ist klar, es ist kein Genozid. Aber er kommt trotzdem zum Schluss, also wenn Spanien eine Atombombe hätte, dann hätte Spanien, stell dir vor, die Atombombe gegen Israel eingesetzt. Also der Iran braucht es gar nicht mehr. Weißt, die Ayatollahs, die braucht es nicht. Der Pedro Sanchez, Sozialist aus Spanien, der tut wahrscheinlich irgendein U-Boot jetzt dann lancieren. Man könnte ja spanische Truppen auf Gaza schicken. Es ist blöder, kann es nicht mehr werden. Ich finde nur noch verrückt, dass es keine Folgen hat. Weißt du, in der EU? Hast du irgendein Geschrei gehört?
Nein.
Das ist alles. Man müsste auch. Es ist so extremistisch. Vor 25 Jahren hat man die blau-schwarze Regierung boykottiert von Brüssel aus. Ich finde, man müsste Spanien boykottieren.
Absolut. Und ich meine eben, es ist ja ein bisschen umstritten, was er jetzt genau gemeint hat. Wenn man es genau liest, Zitat, kann man auch sagen, ja, er hat nur sagen, wir haben kein Druckmittel und so weiter. Aber eben, wenn man es genau liest, kann man auch sagen, ja, also gut, aber wenn du jetzt eine Atombombe hättest, würdest du also die Atombomben als Argument bringen und die Israelis sagen, schau, wenn er nicht aufhören mit dem Krieg, dann rühre ich die Atombombe. Also es heisst natürlich schon so, dass man das eben könnte unterstellen. Und der Punkt ist, was ich eben auch noch ironisch finde, ich schreibe jetzt das Memo gerade über das. Ich meine, wenn es ein Land gibt, wenn es ein einziges Land gibt, wo sicher nicht das Maul so voll nehmen, wenn es um Genozid geht, dann vielleicht Spanien. Weil Spanien hat eigentlich den grössten Genozid von der Weltgeschichte zu verantworten. Ab 1492 haben sie Amerika erobert. Und wie ihr wisst, es sind nicht so viele Indianer übrig geblieben. Die Spanier haben dafür gesorgt, dass die Indianer weg sind. Also, wenn ein Land nachher kommt und anderen Ländern geht, einen Genozid vorwerfen, wo? Und jetzt müsst ihr ein bisschen zulassen. Etwa 60 Millionen Leute hat es gegeben. In Amerika nimmt man an, bevor die Spanier gekommen sind. Nachher sind etwa 90% von denen tot gewesen. Einfach tot, weg. Das ist ein extremer als in Gaza.
Ohne Atombombe. Pedro,
wie?
Ohne Atombombe.
Genau. Natürlich haben die Krankheiten eine grosse Rolle gespielt. Ich will jetzt nicht den Spanier alles unterstellen. Die Europäer haben viele Krankheiten braucht auf Spanien, auf Amerika, wo die Indianer nicht hatten. Sie sind nicht immun gegen die. Deswegen sind es wirklich die meisten, muss man auch ehrlich sein, sind gestorben an diesen Krankheiten. Aber die Spanier haben dann nachgeholfen. Und zwar recht tüchtig. Also zum Beispiel Mexiko hat es nachher irgendwie, dort hat es etwa 18 Millionen Indianer gegeben. 1600, 100 Jahre nach zivilisatorischen Spitzenleistungen der Spanier in Mexiko, hat es dort noch 2 Millionen Indianer gegeben. Also bisschen gut, heilige Pedro, du bist jetzt der Letzte, der andere Länder muss belehren muss. Aber es ist immer so, ich sage es immer so, die Frömmsten sind immer die, wo man muss aufpassen. Also in dem Sinn, dass ich sie Bern einfach an dem 16. September 2025 immer noch Dominik Feusi, Markus Somm auf neberspalter.ch. Könnt uns abonnieren und wie gesagt, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht mehr auf Spanien in die Ferien geht. Es ist ein Land von Antisemiten. Geht nicht mehr. Fertig mit Spanien. Es ist nicht zu ertragen. Gut, merci vielmals. Macht's gut. Bis morgen. Gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird präsentiert von Breitling. Tickt präzise und bleibt cool. Selbst wenn die Welt mal aus dem Takt geraten. Schweizerisch seit 1884.